Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz und auch an diesem wunderbaren sonnigen Mittwochnachmittag gibt es wieder eine Ausgabe der Plattform. Für euch am Mikrofon in der nächsten Stunde Frank Rieddorf. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder mal einen Gast von der Universität hier begrüßen dürfen und freue mich auf das Gespräch in der nächsten Stunde mit Frau Professor Dr. Anita Ignatius vom Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schönen guten Tag.
So, sehr schön, dass Sie es geschafft haben. Wir beginnen immer mit einer kurzen Vorstellung. Erzählen Sie doch mal Ihren beruflichen Werdegang, was Sie alles so gemacht haben, bevor Sie dann die Leitung des Institutes hier bekommen haben.
Ja, das mache ich gerne. Ich habe Tiermedizin studiert in München. Und im Laufe des Studiums habe ich dann festgestellt, dass die kurative Tätigkeit, also die Tätigkeit als Tierärztin, vielleicht doch nicht das Richtige für mich ist. Ich habe dann Doktorarbeit gemacht im Institut für Pharmakologie und Toxikologie nach dem Studium in München und habe mich da mit DNA-Reparaturenzymen befasst. Und dann war ich noch eine Weile als Postdoktorandin, also als Jungwissenschaftlerin an diesem Institut, bis ich dann 1993 nach Ulm gekommen bin, ins Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik. Und mein Arbeitsgebiet dort war dann zunächst die Biomaterialforschung. Biomaterialien sind Ersatzmaterialien, Knochenersatzmaterialien beispielsweise oder auch Materialien für den Ersatz von anderen Strukturen im Körper. Und nach und nach habe ich mein Forschungsfeld erweitert, habe mich mehr und mehr auch mit der Knochenregeneration befasst. Und seit 2002 bin ich habilitiert. Und 2008 habe ich dann die Leitung des Instituts übernommen und in diesem Institut machen wir in verschiedenen Arbeitsgruppen muskuloskeletale Forschung, das heißt also Forschung zum Bewegungsapparat.
Das ist ja ein relativ großes Institut. Wie viele Leute sind denn da so insgesamt tätig? Ja,
wir haben so ungefähr 40 angestellte Mitarbeiter und dazu kommen dann noch Doktoranden, Praktikanten, Masterstudenten. Also ich würde mal schätzen, dass so täglich bei uns 60 Leute ein- und ausgehen.
60 Leute, das ist doch relativ viel. Und es ist also eine reine Forschung?
Das ist ein reines Forschungsinstitut. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. Wir machen zum einen biomechanische Forschung. Das heißt, uns interessiert, wie sich unser Körper bewegt. Da kümmern sich zwei Arbeitsgruppen darum. Die Arbeitsgruppe von Herrn Professor Wilke beschäftigt sich mit der Wirbelsäule. Wie bewegt sich unsere Wirbelsäule? Wie ist die Bewegung, die Kinematik, sagt man, verändert bei bestimmten Krankheitszuständen oder nach Verletzungen oder nach operativen Eingriffen? Das sind hier wichtige Fragestellungen. Und die Arbeitsgruppe von Herrn Professor Dürselen beschäftigt sich mit Gelenken, insbesondere mit dem Kniegelenk. Das ist das am häufigsten verletzte Gelenk unseres Körpers, auch das größte Gelenk. Und hier interessiert uns auch bei bestimmten Krankheitszuständen, wie ist die Bewegung verändert, welche Belastungen kommen auf die Strukturen im Kniegelenk. Das muss man wissen, auch wenn man Strukturen ersetzen will, zum Beispiel das vordere Kreuzband, das leider häufig reißt, auch bei sportlichen Aktivitäten. Und das sind die Fragestellungen, die in diesen beiden Arbeitsgruppen bearbeitet werden. Ich selbst beschäftige mich sehr viel mit dem Knochenmetabolismus und der Knochenregeneration. Wie heilt ein Knochen nach einem Knochenbruch? in den meisten Fällen, Gott sei Dank, sehr gut. Aber etwa bei 5-10% der Patienten kann es Heilungskomplikationen geben. Wir interessieren uns, warum, welche Mechanismen sind die Ursache für solche Komplikationen, bei welchen Patienten treten sie auf und natürlich, wie kann man diese Komplikationen beheben.
Jetzt kommen wir gleich mal zu Ihrem Schwerpunkt. Ich habe trotzdem mal eine Frage über die Arbeit Ihrer Kollegen, das nicht Ihr Schwerpunkt ist, aber Sie haben bestimmt sicherlich Einblick als Institutsleiterin, weil es mich selber persönlich interessiert. Wie ist gerade der aktuelle Stand der Dinge, was die Plastik des vorderen Kreuzbandes betrifft? Ist es immer noch en vogue, Teile der Muskeln aus dem Oberschenkel zu nehmen? Oder wird da jetzt mit anderen Materialien operiert? Ich weiß auch, in den 80er Jahren war da mit Kohlefasern und sonstigen Sachen hat man doch etwas rumexperimentiert. Wie sieht es da jetzt aktuell aus?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man immer noch State of the Art ist, körpereigenes Sehnengewebe zu nehmen. Zum Beispiel ein Teil der Patellarsehne, also der das weiß ich gar nicht, wie es auf also ein Teil der Patellarsehne kann man nehmen oder Semitendinosussehne, das ist die Sehne eines Muskels. In der Tat hat man viel rumprobiert, synthetische Materialien zu finden, die das vordere Kreuzband ersetzen können. Auch wir haben im Institut viel Forschung dazu gemacht. Synthetische Bänder haben wir auch ausprobiert. Da ist zum Beispiel Gore-Tex drunter oder Kohlefasern, die Sie schon genannt haben, oder auch Polyethylen. Also man hat da sehr viel probiert, weil es natürlich schön wäre, wenn man nicht körpereigenes Gewebe verwenden müsste, sondern ein synthetisches Material nehmen könnte. Aber alle synthetischen Materialien haben sich nicht bewährt. Die werden also heutzutage nicht mehr verwendet. Die Ursache dafür liegt einfach darin, dass diese Materialien im Knie verschleißen. Insbesondere da, wo sie festgemacht sind am Knochen, da macht man Bohrkanäle, um die im Knochen zu verankern. Und die Belastungen sind einfach viel zu komplex. Die Materialien verschleißen und die Patienten haben eben dann Abrieb im Knie und das verursacht schlimme Entzündungsreaktionen und dann müssen diese Implantate auch wieder entfernt werden.
Das heißt, Implantate macht man jetzt eigentlich gar nicht mehr für diese Sache rein?
Nicht zum Ersatz des vorderen Kreuzbandes. Was versucht wird im Bereich der Forschung, ist das sogenannte Tissue Engineering, also die Züchtung von einem Kreuzband mit Methoden, wo man Trägermaterialien verwendet und Zellen und man versucht eben bandähnliche Strukturen im Reagenzglas zu erzeugen, die möglicherweise das vordere Kreuzband ersetzen könnten. Aber diese Methoden sind noch nicht so ausgereift, dass sie in die Klinik transferiert werden können.
Und Hauptproblem ist dann die Befestigung. Das heißt aber, ja, wenn ich jetzt die Patellasehne nehme, die muss ich ja auch befestigen. Warum hält dann die besser?
Die hält besser. Die kann man ganz gut in dem Bohrkanal im Oberschenkel- und Unterschenkelknochen verankern. Da gibt es bestimmte Methoden dazu. Aber die Sehne per se hält besser, weil sie viel besser den komplexen Belastungen standhalten kann. Also unser körpereigenes Material ist von den Materialeigenschaften her den synthetischen Materialien bei weitem überlegen. Oh,
das ist doch mal was Schönes. Man hat ja immer gedacht, man ist da mit der Robotik viel weiter und alles, was man extern machen kann, ist stabiler und langwieriger, lang haltbarer, aber das trifft da nicht zu. Noch eine Frage, dann können wir den abschließen. Ist es direkt nötig, das vordere Kreuzband überhaupt zu haben, weil ich auch schon die Theorie gehört habe, bei guter entsprechendem Training und Muskulatur ist es für die Stabilität des Knies gar nicht unbedingt nötig?
Ja, es kommt immer darauf an, was Sie machen wollen, auch wie aktiv Sie sind, was Sie sportlich machen wollen und wie der Rest sozusagen des Bandhalteapparats aussieht, ob man das macht oder nicht. Ich glaube, das ist sehr individuell unterschiedlich und da braucht es einfach gute ärztliche Beratung, um zu entscheiden, macht man das oder macht man das nicht.
Das heißt, Ihre Forschung oben geht jetzt in die Richtung, entweder wie kann ich das optimieren, um jetzt die Patellasehne einzusetzen oder dieses andere, wo Sie sagen, dass man da körpereigene Sachen sozusagen züchtet, die man dann einsetzen kann.
Ja, wir interessieren uns zum Beispiel für die Verbesserung von solchen Verankerungstechniken. Mhm. Wir sind auch aktiv im Bereich des Meniskusersatzes tatsächlich. In den Knien sind ja die Menisken und leider gehen die auch häufig kaputt bei sportlichen Aktivitäten zum Beispiel, aber die degenerieren auch im Alter, können auch da kaputt gehen. Und wir forschen auch in dem Bereich, also wie kann man den Meniskus, der ganz wichtig ist auch für die mechanische Funktion des Kniegelenkes, wie kann man den möglicherweise ersetzen durch synthetische Materialien.
Und würde das besser funktionieren, weil der hat ja nicht so eine Belastung vom Zug her, sondern der liegt ja als Scheibe eher so drauf. Ist dann diese Thematik da genommen dadurch, dass es dann einfacher ist? Oder?
Wir verfolgen da derzeit einen ganz vielversprechenden Ansatz mit einem Material, das im Wesentlichen aus Seide besteht. Und dieses Implantat, das wir jetzt derzeit intensiv testen, in präklinischen Prüfungen, also nicht im Patienten, sondern eben mechanisch und in der Zellkultur. Dieses Material hat sehr vielversprechende mechanische Eigenschaften und wir erhoffen uns, dass wir damit einen großen Schritt weiterkommen.
Im Optimalfall, wenn alles total toll läuft, wann können Sie die ersten Menisken in Knie von geschädigten Sportlern einbauen?
Das sind immer ganz schwierige Fragen. Sie wissen ja, solche Forschung dauert sehr lange, bis alles umfangreich geprüft ist, und natürlich müssen solche Implantate auch sehr sicher sein, und da braucht es sicherlich noch einige Jahre, bis wir so weit sind, dass wir wirklich in die erste klinische Prüfung gehen können.
Aber das ist zumindest da der Ansatz vielversprechender als jetzt beim Kreuzband, von der Forschung, in der Sie jetzt gerade sind, ohne dass Sie jetzt schon Versprechungen machen können.
Ja. Ich würde mal sagen, manche Probleme sind vielleicht geringer, dafür treten wieder andere Probleme auf. Also es ist auch da nicht so einfach, aber wir versuchen, gute Lösungen dafür zu finden.
Das ist doch schon sehr schön. Das heißt, dann wird hier in Ulm an der Uni oben dafür geforscht, dass leidgeprüfte Sportlerknie, weil Kreuzband und Meniskus sind ja mit die häufigsten Schädigungen im Kniebereich, denke ich mal, ja. Dass es dann irgendwann mal so optimiert wird, dass alle invaliden Sportler davon etwas haben.
Wir tun unser Bestes.
Sehr schön, wunderbar. Da machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Jetzt habe ich Sie erstmal zu dem Themenschwerpunkt Ihres Kollegens befragt, weil Ihre eigene Sache, was Sie angesagt haben mit der Regeneration, das machen wir jetzt nach einer kleinen musikalischen Unterbrechung. Ein neuer Track vom guten Robert Glasper, und dann sind wir in wenigen Augenblicken wieder zurück mit der Frau Professor Dr. Anita Ignatius. Bis gleich. Was Spannendes Ende hier von dem Track. Das kommt davon, wenn man sich die Lieder vorher nicht anhört. Robert Glasper war das. Wir machen jetzt hier weiter bei der Plattform mit der Frau Professor Dr. Anita Ignatius. Und nachdem wir jetzt frohe Kunde haben, ich bin jetzt mal sehr optimistisch und setze Sie etwas unter Druck vielleicht, was alle knieleidenden Sportler betrifft. Und wir schon uns freuen, wenn es den ersten künstlichen Meniskus geben wird. Ist zumindest die Uni Ulm und ihre Forschungsgruppe bei der Vorbereitung ganz oben mit dabei. Dann kommen wir jetzt mal zu Ihrem Spezialgebiet, der Knochenregeneration. Erzählen Sie mal was dazu, was Sie da so machen, was da so die Hauptmerkmale sind.
Ja, wir interessieren uns für den Knochen und für die Heilung von Knochenbrüchen. Knochen ist ja kein totes Gewebe, Knochen ist ein lebendes Organ. Es gibt Zellen, die den Knochen aufbauen, und es gibt Zellen, die den Knochen abbauen. Und unser Knochengewebe ist in einem ständigen Umbau begriffen. Unser Skelett erneuert sich zu 5-10% jedes Jahr. Also kann man sagen, alle 10 Jahre haben wir ein neues Skelett tatsächlich. Und das dient eben dazu, dass Schäden beseitigt werden im Knochengewebe. Ist also ein ganz wichtiger Prozess, dieser kontinuierliche Knochenumbau. Und es gibt aber Erkrankungen, da ist dieses Gleichgewicht zwischen Knochenbildung und Knochenabbau gestört. Und eine solche Erkrankung, die sehr bekannt ist, das ist die Osteoporose. Ja? Bei der Osteoporose kommt es zu einem Verlust von Knochen. Insbesondere sind Frauen häufig häufig betroffen nach der Menopause, aber auch Männer können Osteoporose bekommen. Und dadurch, dass der Knochen an Masse abnimmt, weil eben die knochenabbauenden Zellen mehr leisten als die knochenaufbauenden Zellen, besteht die Gefahr von Knochenbrüchen. Und diese Knochenbrüche treten dann sehr gehäuft auf und sie heilen auch noch schlecht. Und uns interessiert zum Beispiel bei der Osteoporose, warum der Knochen schlecht heilt und wie wir die Heilung verbessern können. Auch bei anderen Erkrankungen oder bei schwer verletzten Patienten ist die Knochenheilung gestört. Wenn sie jetzt einen Autounfall erleiden und außer Knochenbrüchen noch andere Verletzungen haben, dann ist eben die Entzündungsantwort des Körpers sehr ausgeprägt. Und diese ausgeprägte Entzündungsantwort stört auch die Regeneration des Knochengewebes. Und wir sind an diesen Mechanismen sehr interessiert. Wir wollen das verstehen, warum das so ist. Natürlich mit dem Wunsch, dann auch eingreifen zu können und die Knochenheilung verbessern zu können.
Und wo setzen Sie dann an? Erklären Sie mal, das heißt, der Knochen regeneriert sich selber. Das bedeutet, die Stammzellen bilden neue Zellen, die dann und was passiert mit dem alten Gewebe? Das verschwindet, das wird abgetragen.
Richtig. Also im Normalfall, im physiologischen Fall bei uns, so wie wir jetzt da sitzen, sind ständig knochenabbauende und knochenaufbauende Zellen am Werk, die unseren Knochen ab- und umbauen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das Knochengewebe erneuert sich ständig selbst. Und das ist auch sehr wichtig, weil der Knochen auch ein wichtiges Stoffwechselorgan ist. Es ist ja der wichtigste Kalziumspeicher unseres Körpers. Und wenn wir Kalzium benötigen, dann bauen tatsächlich die knochenabbauenden Zellen, die sogenannten Osteoklasten, geschwind Knochen ab, damit Kalzium freigesetzt werden kann für Stoffwechselvorgänge.
Und dann wird der Knochen wirklich komplett regeneriert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Knochen mit Bruch habe, ist dann nach 6, 7 Jahren oder wie lange das dauert, ist dann der Bruch komplett weg, weil die Stelle wird dann komplett neu geschaffen. Die wird nicht darum gebaut und man schleppt quasi die alten Krankheiten mit sich rum, sondern der ist wirklich dann komplett neu.
Wenn wir einen Knochenbruch erleiden und etwa in Deutschland 800.000 Menschen erleiden Knochenbrüche pro Jahr, ist also sehr häufig, fast jeder hat sich schon mal einen Knochen gebrochen, dann sind wir sehr froh, dass der Knochen eine sehr hohe Regenerationsfähigkeit besitzt. Also Knochen kann in der Tat sehr gut regenerieren und Knochenfragmente heilen wieder sehr gut und sehr stabil zusammen, im Normalfall.
Ist es dann nur krankheitsbedingt, dass es nicht so funktioniert oder auch altersbedingt, weil man ja immer sagt, alte Menschen haben so schlechte, brüchige Knochen, wenn die sich was brechen, heilt es nicht mehr. Liegt es dann daran, dass diese Regeneration nicht gleichmäßig lebenslang funktioniert?
Ja, das ist völlig richtig. Es gibt bestimmte Krankheiten, also nicht jeder von uns ist natürlich jung und gesund. Beim jungen und gesunden Patienten läuft im Regelfall die Knochenheilung sehr gut ab. Es kommt natürlich auch immer auf die Art des Knochenbruchs drauf an und auch auf die Versorgung des Knochenbruchs, aber in der Regel ist das unkompliziert. Patienten aber, die alt sind, da ist die Regeneration eingeschränkt, die Knochenheilung geht deutlich langsamer vonstatten. Oder aber auch Patienten mit bestimmten Erkrankungen, entzündliche Erkrankungen, die haben eine gestörte Knochenheilung. Und zur entzündlichen Erkrankung rechne ich jetzt mal Schwerverletzte, weil die einfach eine starke Entzündung haben. Aber auch Patienten mit Osteoporose oder mit Diabetes, auch Raucher im Übrigen, haben eine schlechte Knochenheilung.
Und wo setzen Sie dann jetzt an mit Ihrer Arbeit? Wie können wir extern das beeinflussen, befördern?
Ja, also wo wir ansetzen ist, wir wollen jetzt zunächst mal verstehen, wie die Knochenheilung grundsätzlich funktioniert, auch beim Gesunden. Da sind längst nicht alle Vorgänge bekannt. Die Knochenheilung, wenn Sie sich den Knochen brechen, beginnt immer mit einer Entzündungsreaktion an der Stelle des Knochenbruches und dann entsteht weil natürlich auch Blut austritt im Bereich dieses Knochenbruches, ein sogenanntes Frakturhämatom. Ja? Und dieses Frakturhämatom wird dann nach und nach durch Knochen- und Knorpelgewebe ersetzt. Der Knochen verdickt sich an der Stelle, das nennt man dann Frakturkallus. Das sieht man auch im Röntgenbild und vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal so ein Röntgenbild gesehen, wo an der Stelle des Knochenbruchs so ein Knubbel sozusagen entsteht an der Frakturlinie. Und wenn dann die Frakturlinie stabil überbrückt ist mit Knochengewebe, dann wird dieser zunächst primär angebaute Knochen auch wieder umgebaut in stabilen Knochen. Also zunächst wird ganz viel minderwertiger Knochen gebaut, damit das ganz schnell geht, dass der Knochen wieder stabilisiert wird. Und in einem zweiten Schritt, der dann auch länger dauert, wird der Knochen in der Originalstruktur wiederhergestellt und dann ist auch der Knochen wieder so belastbar wie zuvor.
Und deshalb wird es dann in der Zeit auch fixiert und rollt ruhig bleiben.
Richtig,
eben,
ja.
Weil er noch vulnerabel in dem Moment ist.
Und vieles ist bei diesen Vorgängen noch gar nicht wirklich verstanden, wie das genau funktioniert. Und da setzen wir an mit unseren Untersuchungen. Wir wollen gerne wissen, welchen Beitrag zum Beispiel das Immunsystem leistet bei der Knochenheilung. Jede Knochenheilung beginnt ja mit einer Entzündung. Ja, und da ist eben auch das Immunsystem beteiligt. Man weiß grundsätzlich, dass Immunsystem und Knochengewebe sehr stark interagieren und zusammenarbeiten. Und uns interessiert uns das auch, wie das bei der Knochenheilung funktioniert. Die Knochenheilung ist auch stark beeinflusst durch mechanische Einflüsse. Ja, ist also ganz wichtig, wie der Chirurg den Knochen stabilisiert. Wenn der Knochen zu flexibel stabilisiert ist, dann kann er schlecht heilen. Ja? Und das interessiert uns zum Beispiel auch, warum mechanische Stimuli notwendig sind, auch für die Heilung. Denn wenn der Knochen zu steif fixiert ist, dann heilt er auch nicht. Also es braucht ein gewisses Maß an mechanischen Reizen für den Knochen, auch in unserem Alltag sind tatsächlich mechanische Belastungen sehr wichtig, damit die Knochenmasse erhalten wird. Es ist also wirklich eine gute Idee, Sport zu machen, um seine Knochenmasse, auch die Muskelmasse natürlich, aber um die Knochenmasse zu erhalten. Das ist der mechanische Reiz ist sehr wichtig
für das heißt, Knochenwachstum. Sie können aber jetzt auch nicht von außen irgendwie eingreifen, indem man sagt, man möchte da jetzt durch Stammzellen oder sonst was hier einen besonders schnellen oder beschleunigteres Wachstum. Ist das die Idee, wo es dann hingehen soll?
Das ist die Idee. Und das wird tatsächlich auch schon gemacht. Wir waren zum Beispiel in einem europäischen Forschungsverbund beteiligt, wo Stammzellen angewendet wurden bei schlecht heilenden Frakturen. Das war auch eine klinische Studie, die bei uns in der Unfallchirurgie bei Professor Gebhardt durchgeführt wurde. Also wenn man Stammzellen, vom Patienten selbst gewonnene Stammzellen, in das Frakturgebiet hineinspritzt, ja, dann kann die Knochenheilung tatsächlich verbessert werden. Weil von diesen Stammzellen aus entwickeln sich dann die Knochenzellen, ja, und das ist ein starker anaboler Reiz, also ein förderlicher Reiz für die Knochenregeneration.
Besteht da nicht das Risiko, weil man ja gar nicht genau weiß, nach welchem Plan Stammzellen Zellen bauen, dass die da ungewünschte Zellen hinbauen? Oder sagt man, der Körper weiß das schon?
Ja, wenn man mit sogenannten adulten Stammzellen arbeitet, die man aus dem Knochenmark des Patienten selbst gewinnt, dann ist das Risiko relativ gering. Also das wird auch tatsächlich klinisch schon gemacht, dass man solche Zellen dann, patienteneigene Zellen, verwenden kann, um das Knochenwachstum zu fördern und es funktioniert auch ganz gut.
Mhm. Ja. Aber der Körper selber würde das ja im Prinzip genauso machen, nur nicht in der Geschwindigkeit oder in der Häufigkeit.
Ja, manchmal sind die Knochendefekte zu groß, sodass die Regenerationsfähigkeit des Körpers ersetzt wird. Manchmal bricht der Knochen ja auch nicht einfach nur, sondern man hat einen Verlust von Knochen. auch bei Knocheninfekten zum Beispiel, so dass wirkliche Defekte auftreten können. Und wenn diese Defekte zu groß sind, dann kann der Knochen selbst, die körpereigene Regenerationsfähigkeit reicht dann nicht aus, um diese Defekte zu überbrücken. Und dann kann man Knochenersatzmaterialien verwenden. Man kann auch bestimmte Wachstumsfaktoren verwenden, die Knochenzellen anregen, aktiv zu werden und Knochen zu bauen.
Sehr schöne Sache. Wir werden jetzt noch mal kurz Musik machen und dann erzählen Sie uns noch mal, was es da für Ersatzmöglichkeiten gibt oder wie man den Knochen denn anregt zu wachsen. Noch mal kurze musikalische Unterbrechung hier bei der Plattform und dann geht's gleich weiter. Die Plattform bei Radio Free FM mit Professor Dr. Anita Ignatius vom Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik. Und vor unserer kleinen musikalischen Pause hatten wir es um Knochen, um Heilung. Und da hatten wir die beiden Themen, die wir jetzt ansprechen werden. Zum einen, wie regen Sie denn die Knochen an, dass sie sich besser, mehr, schöner, schneller wachsen oder an Stellen, wo sie eigentlich durch Unfallkrankheit nicht mehr wachsen? Wie bringt man das dem Knochen bei?
Ja, also man kann die Knochenheilung stimulieren. Und da gibt es ganz verschiedene Methoden. Ich sagte eben schon, wenn ein Knochendefekt zu groß ist, so dass die eigene Regenerationsfähigkeit des Knochengewebes nicht mehr ausreicht, dann kann man Ersatzmaterialien in einen solchen Knochendefekt einbringen, Knochenersatzmaterialien. Und die sind auch schon seit vielen Jahren im klinischen Einsatz. Es gibt da eine ganze Reihe verschiedener Materialien. Knochen besteht ja aus einem Stützeiweiß, dem Kollagen, und eben auch aus Mineral, nämlich Calciumphosphaten, Hydroxylapatit, ja. Und man kann solche Keramiken, solche Mineralien als Knochenersatzmaterial verwenden. Es gibt also eine ganze Reihe von Calciumphosphat-Keramiken, die tatsächlich bereits klinisch zugelassen sind und auch mit großem Erfolg zum Einsatz kommen. Und der Knochen stößt die auch nicht ab, ja, weil die eben der eigenen Knochenmineralphase sehr ähnlich sind. Und das hat sich sehr gut bewährt.
Aber wie läuft das? Werden die dann eingespritzt oder werden die,
wie da kommen die dahin? Da gibt es ganz verschiedene Formen von Calciumphosphaten. Also wenn so ein Knochendefekt, muss natürlich operativ versorgt werden. Und der Chirurg kann dann solche keramischen Materialien entweder als festen Körper, den er dem Knochendefekt natürlich anpassen muss, einbringen. Es gibt Granulate. Es gibt auch injizierbare Materialien, tatsächlich Zemente, Calciumphosphat-Zemente auch Zemente aus Kunststoff, die man verwenden kann. Und die härten dann im Körper aus und können zunächst mal den Knochendefekt auffüllen und natürlich damit auch die mechanische Funktion des Knochens erfüllen.
Und das kann man dann auch so ganz genau steuern, dass es nur die Form des Knochens hat und nicht irgendwie jetzt zu groß oder zu klein, oder muss man da quasi handwerklich genau
anlegen? Da muss man unter Umständen auch handwerklich anlegen, die Chirurgen können das. Und Ziel ist es natürlich, dass man Ersatzmaterialien verwendet, die sich dann abbauen über die Zeit und auch durch körpereigenen Knochen ersetzt werden. Solche Knochenersatzmaterialien, andere Ersatzmaterialien müssen natürlich eine ganze Reihe von Anforderungen erfüllen. Ja, die müssen biokompatibel sein, das heißt verträglich. Die dürfen nicht giftig sein in irgendeiner Art und Weise, dürfen keine Abstoßungsreaktionen verursachen. Im besten Fall sind die porös, damit der Knochen auch einwachsen kann, denn der Knochen muss ja eine enge Verbindung mit den Materialien eingehen. Die müssen gute mechanische Eigenschaften haben, denn wir wollen ja den Knochen mechanisch belasten. Knochen hat eine wichtige mechanische Funktion und insofern müssen Ersatzmaterialien diese mechanische Funktion auch haben. Und im besten Fall werden diese Materialien auch noch kontinuierlich in einer der Knochenheilung angepassten Zeit abgebaut. Und es gibt Calciumphosphate, Keramiken aus Calciumphosphat, die das schon ganz gut erfüllen. Problematisch ist es, sind die mechanischen Eigenschaften durchaus. Also bislang gibt es kein Material, das solche überragenden mechanischen Eigenschaften wie unser eigenes Knochengewebe besitzt.
Also man kann den Knochen im Prinzip, so wie er ist, nicht nachbauen.
Nein, das kann man bislang noch nicht.
Kann man nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass man da. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich da mit irgendwelchen harten Metallen oder sonstige Sachen operiere. Die sind dann zu schwer, zu hart, zu wenig dehnbar oder.
Jedes Material hat irgendwelche Nachteile. Natürlich werden Metalle verwendet und man kann auf die auch gar nicht verzichten, um Knochen zu stabilisieren, zum Beispiel als sogenanntes Osteosyntheseimplantat. Da gibt es ganz verschiedene Implantate oder auch für künstliche Gelenke, Hüftendoprothesen oder Knieendoprothesen, da werden Metalle verwendet. Es werden auch Kunststoffe verwendet eben auch keramische Materialien, wie ich eben sagte, vor allem als Knochenersatzmaterialien. Und das funktioniert ganz gut. Das funktioniert auch gut als permanentes Implantat, ja, also so ein Hüftimplantat baut ja nicht ab, das verbleibt ja im besten Fall dann lebenslang im Körper und das funktioniert ganz gut. Diese Materialien können natürlich auch hohe Kräfte aufnehmen.
Mhm. Und so ein Hüftimplantat, das ist dann aber quasi als Ersatz für die Hüfte. Das ist dann nicht gedacht, dass das die Hüfte wieder selber nachwächst?
Das geht bislang noch nicht. Also für Knochendefekte geht das, dass sich Materialien abbauen und der Knochen wächst da wieder nach. Aber sobald es komplexe Strukturen werden, Gelenke, das ist nicht möglich.
Das heißt, dann wird die Hüfte quasi komplett entfernt und durch eine Plastik oder so.
Richtig, die Gelenkfläche wird entfernt und dann wird das Gelenk durch ein künstliches Gelenk ersetzt.
Und das ist, wenn es jetzt gut gemacht ist vom Material her, natürlich immer die Operation und alles, natürlich Schwierigkeiten, aber damit kann man dann schon auch das so belasten und im Alltag umgehen wie mit einer normalen Hüfte? Oder gibt es da schon noch große Einschränkungen?
Also das funktioniert sehr gut. Die Implantate verbleiben normalerweise auch über eine sehr lange Zeit ohne zu verschleißen im Körper. Sie können aber auch verschleißen. Und dann muss auch ein Patient gelegentlich mal reoperiert werden und ein neues Implantat erhalten. Die Patienten kommen auch in der Regel ganz gut damit zurecht, aber man sollte sicherlich nicht das künstliche Gelenk jetzt so belasten wie das normale. Jetzt bin ich keine Ärztin, ich möchte nicht unbedingt Empfehlungen dazu abgeben, aber natürlich ist ein Kunstgelenk nicht so gut wie das eigene.
Klar, das ist natürlich klar, das ist ja alles nur in Fällen, wo eine Krankheit oder irgendein Trauma vorliegt. Metalle kann man also im Prinzip nur zur temporären Stützung nehmen.
Wenn der Knochen frakturiert und man verwendet dann mehr wegen eine Platte oder da gibt es ganz verschiedene Implantate, ein Marknagel, was auch immer, um den Knochen zu stabilisieren, dann wird in der Regel das Implantat wieder entfernt, wenn die Fraktur geheilt ist.
Und dann hat man oftmals die Schwierigkeit, dass das dann ja im Knochen mit reinwächst. Wenn man zu lange wartet oder wenn die Knochenheilung gut ist, dann wird es quasi mechanisch rausgestemmt.
Ja, das kann passieren, dass so eine Frakturplatte sehr gut anwächst an den Knochen und dann braucht es unter Umständen mal ein bisschen mehr Kraft, um die wieder zu lösen.
Wie schnell wächst denn jetzt so ein Knochen nach dem Bruch zusammen oder ist es ganz unterschiedlich nach Knochen?
Das ist sehr unterschiedlich, kommt auf die Lokalisation des Knochenbruches an, es kommt auch auf die Art des Knochenbruches an. Es ist ja, wenn der Knochenbruch komplizierter ist, dann braucht die Heilung natürlich sehr viel länger. Es kommt auch darauf an, ob das ein offener oder ein geschlossener Bruch ist. Also offen heißt, wenn die Wunde nach außen offen ist, dann können ja auch Keime eintreten. Und wenn wenn infektiöse Zustände vorherrschen, dann ist das immer ganz schlecht. Dann kann das natürlich auch sehr langwierig sein. Also da Richtwerte zu geben, das ist immer ziemlich schwierig. Aber wenige Monate, also Bereich von 3 Monaten, kann eine Fraktur gut geheilt sein.
Entsteht dann so eine Sollbruchstelle da, dass man sagt, okay, da ist jetzt quasi schon der Knacks weg und da ist man dann wieder später empfindlicher oder ist es gefährlicher?
Wenn der Knochen vollständig ausgeheilt ist, dann ist da keine Sollbruchstelle mehr.
Und wann weiß ich, wann der vollständig ausgeheilt ist? Sehe ich das am Röntgenbild? Sehe ich das am Ultraschall? Sehe ich das an den in irgendwelchen Entzündungen? Oder?
Also der Arzt beurteilt das, wann er das Implantat entfernen kann. Das ist in der Regel dann, wenn der Frakturspalt, also die Frakturlinie, vollständig mit Knochen durchbaut ist. Aber dann ist unter Umständen dieser Knochen noch unreif. Der wird dann langsam wieder umgebaut, bis eben der Knochen wieder vollständig intakt ist und das kann noch mehrere Wochen dauern.
Ich frage es deshalb, weil ja unser lieber Nationaltorhüter Manuel Neuer diese Verletzung, ich weiß nicht, wie sie als Ferndiagnose immer schwer, aber der hatte ja diesen Mittelfußbruch und dann ist er an der gleichen Stelle, obwohl er wieder mehrere Monate schon wieder trainiert und gespielt hat und dann die gleiche Verletzung wiederbekommen hat. Also dann müsste doch aber eigentlich nach der Zeit von mehreren Monaten der Knochen schon wieder so richtig voll geheilt hat. Oder nicht
also da
unbedingt.
Tue ich mir jetzt schwer, die spezielle Situation zu beurteilen. Wie gesagt, ich bin ja keine Ärztin, aber im Prinzip heilt der Knochen vollständig aus. Mhm. Und sie haben dann den Frakturspalt, den Knochenbruch so überbrückt, dass sie den auch nicht mehr auf dem Röntgenbild erkennen können.
Mhm. Also wenn das verheilt ist, dann schafft es unser Körper, das wirklich so zu machen, dass das wieder vollständig, vollständig regeneriert und voll belastbar ist.
Ja, im besten Fall ja.
Ja, gut. manchmal ist es halt, ja gut, ist natürlich eine relativ komplexe Sache. Man ist ja nicht immer so ein schöner, glatter Bruch, wo sonst nichts mit passiert. Ja?
Richtig.
Und gut, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen Musik und dann erzählen Sie uns noch etwas von Ihrem Sonderforschungszentrum, was wir vorhin vorbesprochen haben.
Gerne.
Mit der Frau Anita Ignatius. Und wir machen noch ein bisschen Musik. Was haben wir dabei? Die neue von Alex Pudo. Hören wir nochmal ganz kurz rein. So, jetzt machen wir hier weiter bei der Plattform bei Radio Free FM und wie ich es schon vor der musikalischen Pause angekündigt habe, reden wir jetzt mal über das Sonderforschungszentrum für Trauma. Ist das so korrekt ausgedrückt?
Ja, also unser Institut ist Teil eines sogenannten Sonderforschungsbereichs. Was ist das? Das ist das größte Förderinstrument der deutschen Forschungsgemeinschaft. Wir bekommen zu einem großen Anteil unsere Forschungsgelder von der deutschen Forschungsgemeinschaft. Da bewirbt man sich darum. Und Experten beurteilen dann, ob man Geld für seine Forschung bekommt oder nicht. Und wir haben einen großen Sonderforschungsbereich und in diesem Sonderforschungsbereich arbeiten 17 Forscherteams zusammen zum Thema Verletzungsforschung und es geht um die Entzündungsantwort und um die Regeneration nach Verletzungen.
Das bedeutet, Sie haben ein Team von, was sind das für Professionen
dann? Das sind 17 Abteilungen, die zusammenarbeiten in 20 Einzelprojekten, die zusammenhängen und sich damit befassen, wie der Körper auf Verletzungen reagiert. Bei schwerverletzten, verunfallten Patienten interessiert uns die Entzündungsantwort des Körpers, welche Mechanismen der zugrunde liegen. Wir interessieren uns, wie kranke Patienten auf Verletzungen reagieren oder alte Patienten. Und in einem dritten Schwerpunkt beschäftigen wir uns mit der Regeneration nach schweren Verletzungen. Und das ist nicht nur der Knochen, das ist zum Beispiel auch die Lunge, das ist das Gehirn nach Schädel-Hirn-Trauma. Das ist die Haut, das ist auch die peripheren Nervenstränge, die verletzt sein können, das Knochengewebe. Und hier arbeiten ganz verschiedene Teams an der Universität zusammen, gemeinsam in diesem Sonderforschungsbereich in 20 Projekten, um diese Fragestellungen gemeinsam anzugehen.
Und was ist dann das Ziel? Ist es dann irgendwie einen Standard oder eine Vorgehensweise zu entwickeln? Oder ist es eher nur einfach die Grundlagenforschung, um zu verstehen, wenn ich jetzt ein Trauma habe und verschiedene Sachen, wie Sie gesagt haben, Haut, natürlich auch psychische Problematik, Knochen und so weiter im Körper angegriffen sind, wie der dann damit reagiert, das Verständnis der Zusammenhänge?
Es ist Grundlagenforschung, es ist aber auch sogenannte translationale Forschung. Das heißt, wir wollen natürlich letztlich die Behandlung des Patienten verbessern und deswegen arbeiten in diesem Sonderforschungsbereich auch Grundlagenabteilungen wie die meine zusammen mit klinischen Abteilungen, wie zum Beispiel die Unfallchirurgie mit Herrn Professor Gebhardt am Standort oder andere klinische Abteilungen wie die Dermatologie, Frau Professor Schafeter-Kochanek, die sich mit der Heilung von Hautwunden befasst. Ja? Und wir wollen eben verstehen, wie der Körper auf schwere Verletzungen reagiert, wie unser Immunsystem reagiert, wie die Regeneration beeinflusst ist durch schwere Verletzungen, durch diese Überaktivierung des Immunsystems bei einer schweren Verletzung. Das hat eben auch Auswirkungen auf Regenerationsvorgänge. Und wie gesagt, der dritte Punkt ist, wie sieht es aus, wenn man nicht jung und gesund ist, sondern Begleiterkrankungen hat. Wir haben zum Beispiel auch ein Projekt dabei, das sich befasst, wie Alkohol sich auf die Antwort des Körpers auf Verletzungen auswirkt. Es ist ja auch ein Übel, viele Unfälle entstehen unter Alkoholeinfluss. Und diesen Fragestellungen gehen wir gemeinsam nach, natürlich mit dem Ziel, letztlich die Mechanismen, die Pathomechanismen zu verstehen, aber auch Strategien zu entwickeln für die Verbesserung der Behandlung vom Patienten.
Und was versteht man da jetzt schon recht gut und was würden Sie gerne noch verstehen, wo Sie jetzt quasi davor stehen und sagen, ach, das wäre jetzt nochmal ein Punkt, wo ich sage, der wäre toll und da, das möchten wir wissen, wo sind Ihre quasi die Grenzen, wo stoßen Sie gerade dran?
Also vielleicht darf ich ein Beispiel nennen aus meiner eigenen Forschung. Wir beschäftigen uns mit der Knochenbruchheilung nach schweren Verletzungen. Es ist so, dass tatsächlich in schwer verletzten Patienten, die vielleicht mehrere Knochenbrüche und noch andere Verletzungen, Muskelverletzungen haben oder auch ein Brustkorbtrauma haben, die Knochenheilung stark gestört ist. Und wir haben herausgefunden, dass dafür die entzündliche Reaktion des Körpers verantwortlich ist, die eben verstärkt ist bei schweren Verletzungen. Das Immunsystem wird aktiviert, weil das Immunsystem verletztes Gewebe als fremd erkennt. Das zerstörte Gewebe setzt Substanzen frei, mit denen unser Abwehrsystem normalerweise nicht konfrontiert ist. Und dadurch wird unser Abwehrsystem sehr stark aktiviert. Es entsteht eine Entzündung. Und diese Entzündung stört dann wiederum die Knochenheilung. Und wir wollen jetzt sehr gerne wissen, welche Moleküle daran beteiligt sind. Wir konnten zum Beispiel herausfinden, dass ein Botenstoff, ein Entzündungsbotenstoff, nämlich ein sogenanntes Interleukin 6, eine große Rolle spielt bei der Knochenbruchheilung. Und nun könnte man sich ja auch vorstellen, dass man diesen Botenstoff pharmakologisch modifiziert, um die Knochenheilung wiederum zu verbessern.
Aber wie groß ist denn da das Risiko, dass man in ein ausgeklügeltes System eingreift, ohne ganz genau zu wissen, was dieser Botenstoff sonst noch so macht oder was passiert, wenn ich zu viel von dem Botenstoff habe? Man hat ja immer die Annahme, alles im Körper hat seine Funktion und Sinn und Zweck, auch wenn das eben längere Zeit dauert oder wenn manche Sachen in dem Moment nicht funktionieren. Ja, ist da nicht eine große Gefahr, dass man da Sachen in Gang bringt, die man gar nicht versteht?
Klar, das ist eine gute Frage. Ich meine, natürlich sind viele Substanzen nicht nur beteiligt an, sagen wir mal, an einem Mechanismus, sondern machen noch anderes. Es ist eben wichtig, dass das untersuchte Molekül eine wesentliche Rolle spielt und wesentlich beteiligt ist an mir wegen der gestörten Knochenbruchheilung. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass eine Komponente des Immunsystems, nämlich das sogenannte Komplementsystem, das nach Verletzungen sehr, sehr stark aktiviert ist. Wenn wir das blockieren, wenn wir einen bestimmten Rezeptor für einen Botenstoff in diesem System blockieren, dann können wir die Knochenheilung verbessern. Das konnten wir experimentell schon zeigen.
Konnten Sie aber auch zeigen, was dann das sonst noch verfolgen hat, weil Sie können jetzt vielleicht die Knochenheilung verbessern. Vielleicht hat es aber auch ja Auswirkungen auf die Blutgerinnung, auf die Nervenbahnen oder, also das ist mal nochmal auf diese Frage zurückzukommen, vielleicht hat der Körper ja das ja extra gemacht, dass diese Knochenheilung jetzt langsamer ist, um für anderes Platz frei zu schaufeln, sage ich jetzt mal als Laie.
Ja, also die Nebenwirkungen solcher Therapien muss man natürlich genau untersuchen und auch wir müssen noch genauere Untersuchungen durchführen, aber es sieht also, wenn solche Botenstoffe in einem solchen pathologischen Zustand eben sehr stark auftreten, dann kann das eben sehr negative Auswirkungen haben. Und wenn man diese Botenstoffe dann antagonisiert durch eine Behandlung, also wegnimmt, reduziert, dann kann das wiederum positive Auswirkungen haben. Aber man muss natürlich genau untersuchen, wie insgesamt der Organismus dann auf solche Therapien reagiert.
Und die Zukunftsvision, die ich jetzt mal in die Wand male, ist die jetzt völlig utopisch, wenn man das jetzt alles komplett durchschauen würde, also sämtliche Botenstoffe und hätte die in irgendwelchen Schächtelchen, die ich dem Patienten spritzen kann, dann kann ich ja diese ganzen Abläufe unterbrechen oder in Gang setzen. Wäre das theoretisch vorstellbar, dass man diese gesamten komplexen Zusammenhänge mal erkennen könnte? Oder ist es was man jetzt im Moment noch völlig...
Also im Moment wissen wir schon mehr, aber sind weit davon entfernt, diese komplexen Vorgänge in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Es ist auch jeder Patient natürlich unterschiedlich und individuell. Und man muss auch den Patienten monitoren können. Das heißt, diese Antwort auf schwere Verletzungen, das sind ja sehr dynamische Prozesse. Und man muss also auch Marker finden im Patienten, in welchem Zustand sich der Patient befindet. Also bestimmte Moleküle, die als Marker für den Zustand des Patienten dienen können. Und auch da haben wir Projekte in unserem Sonderforschungsbereich, die sich damit befassen.
Jetzt haben Sie noch den Alkohol angedeutet oder andere Stoffe, Drogen oder sonstige Sachen. Was ist denn da der Stand der Dinge? Dass es wahrscheinlich die Heilung nicht beschleunigt oder so, das dürfte sich der Laie denken. Oder können Sie da Entwarnung geben?
Also was die Knochenbrüche anbelangt, so ist es tatsächlich so, dass bei chronischem Alkohol Missbrauch die Knochenheilung gestört ist, aber da ist noch mehr gestört, also nicht nur die Knochenheilung. Aber in der Tat beschäftigt sich Professor Rosselli mit der Fragestellung, wie Alkohol die Reaktion auf ein Schädelhirntrauma beeinflusst. Und paradoxerweise ist es so, dass geringe Alkoholmengen eher einen schützenden Effekt haben. Das ist also ganz interessant. Und er geht diesen Ursachen nach, warum das so ist, und will das eben auch besser verstehen.
Die geringen Mengen. Das heißt, da sind wir dann wieder bei Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Und irgendwann mal. Also es ist dann leider nicht so, dass man durch größere Zufuhr von Alkohol eine stärkere Wirkung hat, sondern das geht dann irgendwann mal quasi nach hinten los.
Würde ich nicht empfehlen.
Gut, das wäre auch jetzt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Mediziner das generell empfehlen. Also so diese schädlichen Einwirkungen. Im Prinzip ist ja Alkohol einfach nur ein Gift, auf das der Körper reagiert und an das er sich halt dann gewöhnt irgendwann mal und er kann damit umgehen. Aber prinzipiell gibt es wahrscheinlich keine Gelegenheit, wo das erwünscht ist medizinisch, sage ich mal.
Ich kenne keinen.
Aber gut, das ist ja nicht Ihr Hauptthema. Wir sind jetzt so gut wie am Ende der Plattform. Haben Sie noch etwas, was Sie jetzt gesagt haben? Müssen wir jetzt noch unbedingt sagen, was Ihr Institut dort oben macht? Oder sagen Sie, wir haben jetzt so im Großen und Ganzen die wichtigen Sachen abgedeckt?
Wir haben, ich glaube, im Großen und Ganzen die wichtigen Sachen abgedeckt. Wir beschäftigen uns noch auch mit der Bandscheibe oder mit mechanischen Einflüssen auf das Knochengewebe, wie Zellen mechanische Reize erkennen können. Das sind auch sehr spannende Themen, über die man sicherlich auch lange reden könnte.
Wir können Sie ja demnächst wieder mal einladen mit dem aktuellen Stand der Forschung. Dann freuen wir uns, dass hier in Ulm so viel getan wird, dass es dem Patienten, den Menschen gut geht, dass hier so viele Grundlagenforschung getrieben wird, von der dann auch letztendlich ja jeder, wenn er dann mal der Betroffene sein sollte, davon profitieren kann. Und ich bedanke mich bei der Frau Prof. Dr. Anita Ignatius vom Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik. Und ja, schön, dass Sie da gewesen sind. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und das war's dann mit der Plattform. Ich verabschiede mich. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.